Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Also wenn ich in irgendeiner Sprache richtig gut fluchen kann, dann auf Serbisch. Mein bester Freund ist Serbe und der hat mir zu Schulzeiten schon ein kleines Schimpfworte-Lexikon mitgegeben, Serbisch. Und ich sag euch, die Serben, die können aber auch fluchen. Hat man ja heute auch vor dem UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag gemerkt.
Mr. Mladic, if you continue like this... We adjourn, Mr. Mladic will be removed from the courtroom.
Immer weiter schimpft er. Rund 22 Jahre nach dem Völkermord von Srebrenica wurde Ratko Mladic zu lebenslanger Haft verurteilt. Über diesen Ausraster des bosnisch-serbischen Ex-Generals vor Gericht sprechen wir gleich mit unserem Korrespondenten in Belgrad. Caro Bredendieck ist heute Abend mit im Studio und du hast dich heute mit sexueller Belästigung am Arbeitsplatz beschäftigt.
Ja, genau. Und zwar, was Unternehmen gerade dagegen tun und was sie tun sollten, das haben sich zwei Wissenschaftlerinnen nämlich angeguckt.
Das ist auch Thema gleich bei uns, der Mittwochabend. Euch einen schönen selbigen. Am Mikrofon ist Ralf Günther. Hallo.
Deutschlandfunk Nova.
Lebenslange Haft, so lautete das Urteil heute des UN-Kriegsverbrechertribunals gegen den Ex-General Ratko Mladic. Er wurde für Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und den Völkermord von Srebrenica verurteilt. In Srebrenica, da wurden 1995 etwa 8000 bosnisch-muslimische Männer ermordet. Serdjan Govedarica ist unser Korrespondent in Belgrad. Serdjan, wie viele Menschen in Serbien, die halten Mladic ja tatsächlich für unschuldig dort. Manche feiern ihn sogar als Volkshelden. Wie reagieren denn die Menschen heute auf dieses Urteil?
Ja, als allererstes mal sprechen sie, natürlich nicht alle, aber sehr viele, dem Gericht in Den Haag, dem Tribunal, überhaupt die Legitimität ab. Sie sagen, dass es ein politisches Gericht ist, ein parteiisches Gericht und eins, das antiserbisch urteilt. Viele glauben auch, dass das Urteil gegen Ratko Mladic noch vor der Verhandlung gefallen ist. Das heißt, er war vorverurteilt. Und da spielt natürlich auch eine Rolle, dass es so eine Art Personenkult Ratko Mladic gibt. Das gibt es hier in Serbien, sogar noch stärker in der bosnischen Republik Srpska, das ist diese Teilrepublik der bosnischen Serben, der Präsident der bosnischen Serben, Milorad Dodik, hat sich heute zum Beispiel in einer ersten Reaktion geäußert und hat gesagt, es gibt kein Gericht auf der Welt, das General Mladic verurteilen kann. Das kann nur die Geschichte. Und da merkt man, wie viel Mythisches dabei eine Rolle spielt. Und dieser Personenkult ist sehr stark.
Gilt dieser Rückhalt für Mladic für alle Generationen? Also was ist mit den Leuten in unserem Alter, die 1995 vielleicht noch Kinder waren? Haben die sich für dieses Urteil interessiert?
Also ohne das jetzt empirisch ganz belegen zu können, würde ich die These wagen, dass man sagen kann, je älter, desto näher an Mladics Ideologie und je jünger, desto weiter entfernt davon. Aber ein Beispiel vom vergangenen Wochenende, da hat hier der Traditionsverein Roter Stern Belgrad ein Heimspiel gehabt. Da sind ja tendenziell eher junge Menschen im Stadion und da war aus Hunderten von Kehlen ein Lied zu hören mit dem Text Ratko Mladic, dein größtes Problem ist, dass du ein serbischer Held bist. Also die junge Generation ist davon nicht befreit. Die Hoffnung liegt jetzt auf der Generation, die jetzt erst noch nachwächst. Die Hoffnung im Sinne von, dass sie eine andere Erzählung hier in die Gesellschaft einbringen und sich loslösen von diesem Heldentum, von diesen mythischen, nationalistischen Erzählungen.
Woher kommt denn das Bild des Volkshelden Mladic in Serbien? Seine Taten sind doch eigentlich gut dokumentiert.
Das stimmt. Nur haben sich die Serben, um es jetzt zugespitzt auszudrücken, eine eigene Wahrheit geschaffen. Es ist so, dass hier gar nicht geleugnet wird, dass es Kriegsverbrechen in Bosnien gab, die von Serben begangen worden sind. Viele Menschen glauben aber hier, dass es individuelle Racheakte zum Beispiel waren oder Taten von Freischärlern oder irgendwelchen Kriminellen, die es auch tatsächlich gab, aber eben nicht von den regulären Truppen, die unter Ratko Mladics Kommando standen. Das ist das eine. Das andere ist, dass viele Serben glauben, dass es nur Ratko Mladic zu verdanken ist in seinem Einsatz, dass die bosnischen Serben mit dieser Teilrepublik Republika Srpska einen eigenen Staat bekommen haben, in dem sie, wie es hier heißt, sicher und frei leben können. Also sozusagen, das ist jemand, der das serbische Volk gerettet hat. Das ist diese Erzählung und das führt dazu, dass es eine Verehrung dieser Person Ratko Mladic gibt.
Und die Hinterbliebenen von Srebrenica, was sagen die zu dem Urteil von heute?
Wir haben in der Vorbereitung auf dieses Urteil mit einem Mann gesprochen, der damals als 17-Jähriger eine Massenexekution überlebt hat. Er hat überlebt, aber sein Vater hat nicht überlebt und seine drei Onkel nicht und etliche Cousins und Nachbarn und Mitschüler. Also jemand, der in der schwersten möglichen Weise getroffen wurde von Ratko Mladic. Und er sagt, dass ihm das Urteil, bei dem Urteil die Person Ratko Mladic gar nicht so wichtig ist, dass ihm aber das Urteil an sich wichtig ist, weil es sich gegen diese verbrecherische Politik richtet, weil es in der gesamten Weltöffentlichkeit jetzt sozusagen diese verbrecherische Politik auf den Pranger gestellt hat und verurteilt hat. Und ja, das kann dazu führen, dass sich solche schweren Verbrechen möglicherweise seltener wiederholen.
Ratko Mladic hat ja heute vor Gericht ziemlich geflucht. Wir können da noch mal reinhören.
Mr. Mladic, if you continue like this,
Also seine Verteidigung hatte ja auch auf nicht schuldig plädiert. Er wurde dann rausbeordert aus dem Gerichtssaal. Wie waren denn seine Reaktionen nach dem Urteil? Gibt es da noch irgendwelche Infos?
Ja, das war ja tatsächlich eine sehr seltsame Situation, eine Farce im Gerichtssaal. Ratko Mladic war, während die Anklage noch verlesen wurde, schlecht geworden. Er ist dann in einen Raum geführt worden, wo ihn Ärzte und seine Familie betreut haben. Dann gab es eine kurze Pause, alle kamen wieder und seine Verteidigung hat dann gesagt, Ratko Mladic hat ein Bluthochdruck, der lebensgefährlich ist. Und das Gericht sagte, nee, wir haben aber andere Informationen. Der Blutdruck ist zwar hoch, aber nicht so schlimm. Und da entstand dieser Streit. Ratko Mladic brüllt da in dieser kleinen Sequenz, ihr seid alles Lügner. Und dann ist er aus dem Gerichtssaal verwiesen worden in einen abgeschlossenen Raum, wo so ein Fernseher steht. Er hat es verfolgt, aber wir konnten ihn nicht sehen. Also wir wissen nicht, wie er unmittelbar reagiert hat. Was wir sehr wohl wissen, ist, dass er relativ schnell nach dem Urteil über seine Verteidiger hat mitteilen lassen, dass er auf jeden Fall in Berufung gehen wird. Also er bleibt dabei, ein Unschuldiger und zu Unrecht Verurteilter zu sein.
Serdjan Govedarica in Belgrad über das Urteil des UN-Kriegsverbrechertribunals gegen den bosnisch-serbischen Ex-General Ratko Mladic. In Deutschlandfunk Nova. Danke.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Ausnahmsweise mal Einigkeit hier im Deutschlandfunk Nova Studio zwischen Caro Bredendieck und mir, Ralf Günther. Wir sind beide große Harry Potter Fans.
Ja.
Haben alle Bücher gelesen, danach alle Filme geguckt, dann auch das Harry Potter Theaterstück Harry Potter and the Cursed Child gelesen. Also ich habe das Buch zumindest gelesen.
Ich auch.
Toll. Mhm. Ja. Das Theaterstück konnten wir beide noch nicht sehen, weil wir natürlich keine Tickets bekommen, weil wir keine Stars sind. Wir kommen da nicht rein. Und jetzt ist klar, wir brauchen langsam einen neuen Harry Potter Stoff. Und da geht plötzlich in den vergangenen Tagen ein Bild durchs Netz. Da haben viele Harry Potter Fans Herzflimmern bekommen. Caro Weasley Bredendieck, beschreib mal, was war das für ein Bild?
Das war eine Nahaufnahme von einem Kind mit dunklen Haaren, ganz tollen grünen Augen, einer Brille und einer blitzförmigen Narbe. Und darunter eben die Worte Harry Potter, a Netflix Original Series und Christmas 2020.
Und alle Fans so, yeah, Harry Potter kommt als Serie.
Genau, alle schon so mega euphorisch, weil das Bild sieht auch wirklich sehr gut gemacht aus. Also das richtige Netflix-Logo, eine super Bildqualität und auch einfach vom Design her hat mir das echt gut gefallen. Zum Beispiel hat das Kind auf dem Bild eben nicht so diese Zicke-Zacke-Narbe, die Daniel Radcliffe in den Filmen hat, sondern so eine richtig blitzförmige. Also so wie ein Blitz halt in Natur aussieht. Ja. Das fand ich halt direkt eine coole Idee.
Und jetzt spüren schon viele, es kommt ein dickes Aber.
Leider ja, es bricht mir auch ein bisschen mein Harry Potter Herz, aber das Ganze ist wohl leider nur ein Fake.
Welcher Muggel macht sowas?
Also sehr wahrscheinlich hat das die Fanseite Hypebeal gemacht und zwar schon am 1. April als Aprilscherz. Da haben die nämlich einen Artikel darüber geschrieben, dass Harry Potter als Serie kommen würde und dass die Kinder aus Stranger Things dafür gecastet wurden und dazu haben die eben das Plakat gepostet und das ist jetzt wieder aufgetaucht.
Wie ist das denn aufgefallen, dass das alles ein Fake ist?
Ein paar Leute haben irgendwann einfach das Foto wieder erkannt. Das ist nämlich gar kein Junge, sondern ein Mädchen aus Afghanistan und sie hat wirklich krass Augen, aber keine Brille und natürlich auch keine blitzförmige Narbe. Das ist das eine. Und das zweite ist die rein rechtliche Geschichte, weil die Rechte an Harry Potter-Verfilmungen, die liegen beim Warner Studio und zu denen gehört auch HBO. Und wenn es jemals eine Serie gibt über Harry Potter, dann würde die wahrscheinlich bei HBO laufen und eben nicht bei Netflix.
Also, was machen wir jetzt mit dem Fake-Plakat? Wir sagen Wingardium Leviosa.
Genau.
Und lassen es durch den Raum in Richtung Mülleimer schweben. und weg damit. Es gibt keine Netflix-Potter-Serie. So, wie sieht's bei euch aus?
Ja.
Auch so schlapp? Liegt ihr schon im Bett? Kann man schon mal machen, oder? Jetzt, Mitte November, ab ins Bett. Viele Leute plagt eine gewisse Wintermüdigkeit. Der Tag hat heute ja gerade mal 8 Stunden und 36 Minuten gedauert, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Das war die Helligkeit. Das war's dann auch. Aber die Wintermüdigkeit, die hat auch noch andere Ursachen als die viele Dunkelheit. Woher das kommt und was man dagegen tun kann, das hat unser Deutschlandfunk Nova-Reporter Martin Krinner recherchiert.
Früher habe ich ja gelacht, wenn ab Mitte November die Leute gesagt haben, boah, ich bin so schlapp, das Wetter drückt so, ich habe keinen Bock mehr auf gar nichts, ich will ständig nur schlafen. Aber dieses Jahr, tja, da hat's mich auch erwischt. Ich habe Wintermüdigkeit. Am liebsten würde ich mich zu Hause nur noch einigeln und erst wieder rauskommen, wenn wir mindestens 12 Stunden Tageslicht haben. Und ich habe das Gefühl, so geht es halb Deutschland.
Kennst du Wintermüdigkeit?
Also ja, definitiv.
Jetzt so im November und so finde ich es eigentlich am schlimmsten. Ich bin einfach mehr müde.
Also ich schlafe länger und ich bin auch früh abends schneller müde.
Vor allem, wenn es dann so früh dunkel wird und man um 18 Uhr schon das Gefühl hat, dass es tief in der Nacht ist, dann hat man auch nicht mehr die Motivation, noch mal rauszugehen oder irgendwas zu machen und bleibt dann lieber mal im Bett liegen und schaut eine Serie oder sonst was.
Und dass wir alle so müde sind, das liegt natürlich daran, dass es draußen immer länger dunkel ist. Denn das verändert unseren Hormonhaushalt. Stichwort schlafförderndes Melatonin.
Solange es eben draußen hell ist, wird weniger Melatonin produziert oder gar kein Melatonin. Und sobald abends die Dämmerung einsetzt, dann ist es so, dass der Melatoninspiegel langsam ansteigt und damit geht auch etwas Müdigkeit einher. Und deswegen neigen wir dazu, in den Wintermonaten mal etwas länger im Bett zu verweilen, etwas mehr zu schlafen in der Größenordnung von einer halben Stunde.
Sagt Hans-Günther Wees aus dem Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin. Und das klingt jetzt so, als ob wir der Situation komplett ausgeliefert werden, aber man kann etwas dagegen tun.
Gegen Wintermüdigkeit hilft, dass wir morgens vielleicht etwas mehr und für körperliche Aktivierung sorgen, Frühsport machen, wechselwarme Duschen. Über die Aktivierung des Herz-Kreislauf-Systems fühlen wir uns wacher, wird Müdigkeit vertrieben. Und es kann hilfreich sein, wenn wir ins Freie gehen oder alternativ eine Lichttherapie machen. Der Blaulichtanteil im Sonnenlicht oder in diesen Lichttherapielampen, der unterdrückt Melatonin und damit fühlen wir uns dann schneller etwas wacher am Tage.
Es gibt aber auch andere Tipps gegen die Wintermüdigkeit.
Also bei mir hilft tatsächlich relativ viel Sport machen und warm einpacken. Also tatsächlich habe ich die Wintermüdigkeit dieses Jahr nicht so schlimm, weil ich mir diesen sehr warmen Mantel gekauft habe. Und damit geht es eigentlich ganz gut.
Ich glaube, man sollte wahrscheinlich sich was vornehmen, auch noch für abends mit Freunden treffen und was machen. Oder halt einfach in Urlaub fahren und dahin fahren, wo es warm ist. Ich glaube, das ist die beste Variante, die mir am besten gefallen würde.
Und dann bekomme ich noch eine Idee von meinem Redakteur Johannes.
Hi.
Der hat nämlich heute auch zur Wintermüdigkeit recherchiert und hat einen Tipp gefunden, der jetzt auf den ersten Blick etwas paradox klingt.
Ja, ich habe gehört, dass es nicht der Kaffee ist, der uns wach macht im Winter, sondern dass es teilweise sogar sein kann, dass wir etwas zu viel Kaffee trinken und deswegen nur noch müder werden im Prinzip in dieser Jahreszeit.
Tatsächlich gibt es Untersuchungen, die zeigen, wer sich den Kaffee abgewöhnt, der wird nicht so schnell müde. Der Körper lernt dann nämlich wieder, den Schlaf-Wach-Rhythmus ohne Koffein zu regulieren. Wer sich das jetzt allerdings nicht zutraut, ein Leben ganz ohne Kaffee, der sollte es wenigstens mal mit einer amerikanischen Variante versuchen. Dem Bulletproof Coffee.
Also das Besondere soll sein, ich habe selbst noch nicht ausprobiert, aber das Besondere soll sein, du schmeißt dir ein Stück Butter in den Kaffee rein und die Butter sorgt dann dafür, dass das Koffein von deinem Körper langsamer aufgenommen wird, also sozusagen über den ganzen Tag verteilt. Geht nicht direkt ins Blut, sondern kommt immer so peu à peu rein.
So, aber Butter im Kaffee, das klingt jetzt so ekelhaft, das darf der Johannes mal bitte alleine ausprobieren.
So, bitteschön, hier einmal Kaffee. Wie trinkst du deinen Kaffee?
Normalerweise mit Milch, heute mit Butter.
Und davon, naja, sagen wir mal 2 Teelöffel voll. Die Butter soll ja auch wirken.
Das Schöne ist, der Kaffee hat jetzt eine richtig schöne Farbe bekommen. Es sieht fast aus wie so eine schöne Wiener Melange, nur dass es keine Sahne ist, sondern Butter.
Fettaugen auf deinem Kaffee.
Ja, so wie so schöne Fettaugen, so als wenn man Butter in der Pfanne so zerlässt.
Und dann kommt der erste Schluck.
Ey, das schmeckt gar nicht so schlecht. Wirklich nicht, oder? Probier nochmal. Das schmeckt wirklich gut.
Na dann, probier's doch mal aus.
Mhm.
Prost.
Also, Macht fein Butter in den Kaffee, dann wirkt das Ganze länger. Achtet vielleicht drauf, dass es keine salzige Butter ist. Oder die restliche Knoblauchbutter vom letzten Grillabend.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Die Diskussion über sexuelle Belästigung geht weiter. Es gibt immer neue Vorwürfe, vor allem in den USA. Da hat heute ein ehemaliger Sportarzt gestanden, mehrere US-Turnerinnen sexuell belästigt zu haben. Und während die einen schon sagen, oh, langsam reicht's mir mit dem Thema, da sagen die anderen, ja, mir reicht's auch, und zwar mit den Zuständen. Und wir reden jetzt so lange weiter darüber, bis sich was ändert oder bis es Lösungen gibt. Die Berliner Charité hat sich auch Gedanken gemacht über Lösungen, zusammen mit der Hans-Böckler-Stiftung. Die haben jetzt eine Studie zum Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz herausgebracht und sie haben geguckt, was können denn Unternehmen machen, um das zu verhindern? Caro Bredendieck aus unserem Team, du hast dir diese Studie genauer angeschaut. Mhm. Und was können Unternehmen machen?
Die Studienmacherinnen sagen, vor allem mal klare Regeln festlegen, weil in diesem Bereich doch relativ vieles schwammig ist und oft unklar ist, wer ist jetzt zuständig und wer muss was machen und vor allem, was ist denn überhaupt sexuelle Belästigung?
Und lass mich raten, solche klaren Regeln gibt es noch nicht überall.
Genau, also in der Studie wurden die Dienstvereinbarungen von 120 Unternehmen und Betrieben ausgewertet. Da waren welche aus dem öffentlichen Dienst dabei, aus dem Bildungsbereich, aber auch aus der Industrie oder dem Dienstleistungsbereich. Und da haben die Autorinnen eben geguckt, inwiefern taucht das Thema sexuelle Belästigung in diesen Vereinbarungen auf. Und ihr Ergebnis war, dass das schon ziemlich krass variiert. Also in manchen Betrieben wird es gar nicht erwähnt, in anderen ist das mehr so ein Unterpunkt zum Thema Mobbing oder Konfliktmanagement. Und nur in der Hälfte der Richtlinien gab es auch konkrete Empfehlungen dazu, was man denn jetzt eigentlich tun soll, wenn man Opfer ist oder wenn man mitbekommt, dass jemand sexuell belästigt wird.
Was empfehlen denn die Expertinnen, was in solchen Betriebsregeln drinstehen sollte?
Also erstens mal eine Definition von sexueller Belästigung und auch, dass das eben was ganz anderes ist als ein Flirt oder eine Beziehung zwischen Kollegen. Das ist ja beides völlig in Ordnung. Zweitens sagen sie, es ist ganz wichtig, dass es konkrete Ansprechpartner im Unternehmen gibt, zu denen ich gehen kann und dass es zum Beispiel auch die Möglichkeit gibt, sich erstmal anonym zu melden.
Ja, also Diskretion ist bei dem Thema definitiv wichtig.
Ja, und laut der Studie sollte das übrigens auch für beide Seiten gelten, also für Opfer und Täter, weil auch ein mutmaßlicher Täter muss geschützt werden, solange er noch keine Chance hatte, sich zu äußern oder zu rechtfertigen.
Was ist denn mit Leuten, die jetzt nicht Opfer oder Täter sind, sondern unbeteiligte Dritte?
Ja, auch da gilt, es wäre gut, wenn die Unternehmensleitlinien auch die direkt ansprechen, also Leute, die das Ganze mitkriegen und dass die direkt dazu aufgefordert werden, hinzuschauen, einzuschreiten und das sollte natürlich auch und ganz vor allem für die Chefs gelten.
In einer Studie wurde untersucht, welche Regeln Unternehmen zum Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz haben. Das Ergebnis, Überraschung, da ist noch Luft nach oben in Deutschland.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Wir sprechen heute Abend auch über Uber. Der Fahrdienstvermittler hat eine schwere Sicherheitspanne eingeräumt. Bereits vor einem Jahr, da haben Hacker bei Uber über 50 Millionen Kundendaten und Daten über Uber-Fahrer geklaut. Uber hat den Cyberkriminellen dann $100.000 gegeben, damit sie diese Daten löschen. Aha, geht das so einfach? Gibt es sowas häufiger, ohne dass wir Kunden davon was mitbekommen? Martin Schallbruch ist stellvertretender Direktor des Digital Society Instituts in Berlin. Herr Schallbruch, Hacker stehlen Daten und erpressen danach Unternehmen. Kommt das oft vor?
Das wissen wir nicht so genau, weil das natürlich etwas ist, was typischerweise nicht den Weg in die Öffentlichkeit findet. Aber solche Fälle sind jedenfalls nicht an der Tagesordnung. Das ist schon ein besonderer Fall, der bei Uber sich gerade ereignet hat.
Aber wenn Sie sagen, Sie wissen es nicht so genau, haben Sie denn schon mal was mitbekommen? Also passieren solche Deals vielleicht dann heimlich irgendwie im Hintergrund und nur Sie wissen es und wir wissen es nicht?
Na, es gibt schon solche Erpressungsdeals von Kriminellen, die es geschafft haben, in Systeme einzudringen und die auf Daten zugreifen können und dann dem Unternehmen sagen, also nur wenn du etwas, eine Summe zahlst, dann machen wir den Zugang wieder dicht oder dann erlauben wir dir wieder auf dem Rechner des Unternehmens entsprechend weiterzuarbeiten. Also solche Fälle gibt es schon. Solche Deals, dass die Daten praktisch zurückverkauft werden, sind mir eigentlich in der Form nicht bekannt, weil man natürlich nie genau sagen kann, ob die Daten tatsächlich gelöscht worden sind.
Das kann man natürlich überhaupt nicht überprüfen. Also Uber kann sich nicht sicher sein, dass diese Daten jetzt auch wirklich von den Hackern wie versprochen zerstört wurden.
Ja, so ist das. Also insofern ist das in der Tat sehr seltsam, wenn man da eine Zahlung leistet an dieser Stelle, weil natürlich die Kriminellen in der Lage sind, mit den Daten auch noch an anderer Stelle Geld zu machen.
Wie macht man eigentlich mit diesen Daten Geld? Also was ist denn meine E-Mail-Adresse plus Telefonnummer plus Führerscheindaten, darum geht es ja hier bei Uber, was ist das denn wert?
Man kann mit diesen Daten ja versuchen, ihren Account bei irgendeinem anderen Händler beispielsweise zu knacken, darauf zuzugreifen, indem man zum Beispiel dort anruft und sagt, ich habe mein Passwort vergessen, bitte schicken Sie mir ein neues Passwort an meine Adresse zu und dann diese E-Mail abfängt. Das heißt, diese Informationen über die Erreichbarkeit einer Person über Telefon und E-Mail und die Kombination von all dem und auch das Wissen, dass derjenige einen Uber-Account hat, das alles zusammen erlaubt es dann auf möglicherweise noch mehr Daten dieser Person zuzugreifen und am Ende eben auch mal das Vermögen dieser Person zu schädigen.
Wobei, aber ich meine, wie sollen die denn mein E-Mail-Konto dann noch zusätzlich hacken? Da brauchen sie ja das Passwort noch. Das müsste dann das gleiche sein wie bei Uber, was es bestimmt bei vielen ist. Da haben sie recht.
Das ist es bei vielen, ja. Also und das Zusammensuchen von Informationen aus sehr vielen verschiedenen Quellen führt häufig dazu, dass man dann einen Mehrwert daraus generieren kann. Weil es gab ja schon Hacks, was weiß ich, bei Dropbox oder Sony oder was auch immer. Und manche haben vielleicht das Passwort von einer E-Mail-Adresse noch aus dem damaligen Hack. Und das jetzt miteinander zu kombinieren, erlaubt plötzlich, dass man irgendwie auch auf ganz neue Daten noch zugreifen kann.
Was ich jetzt gedacht habe bei diesen 100.000 Dollar, das erschien mir doch als eine sehr kleine Summe. Ja, 100.000 Dollar für 57 Millionen Datensätze. Wie schätzen Sie das ein?
Also ich hatte eher, als ich diese Meldung gehört habe, das Gefühl, das ist eine Art Schweigegeld, die da gezahlt worden ist. Das war sicherlich jetzt kein Schwarzmarktpreis, den man für solche Datensätze normalerweise verlangen würde. Hm. Mir fehlen da die Informationen aus erster Hand, was für ein Deal genau Uber da gemacht hat. Aber die Presseberichte lassen darauf deuten, dass da irgendetwas an Informationen noch nicht in die Öffentlichkeit den Weg gefunden hat.
Und Uber rechnet dann einfach, wir geben den 100.000 Dollar und dann ist hoffentlich Ruhe, weil wenn es rauskommt, wird es teurer als 100.000.
Das auf jeden Fall, weil man muss sehen, dass damit ein Rufschaden verbunden ist. Man muss sehen, dass damit gegen Recht verstoßen wird. Nach dem amerikanischen Recht ist es offenbar so, dass Uber das hätte melden müssen nach dem in Kürze in Kraft treten neuen europäischen Datenschutzrecht. Hätte Uber das auch im Hinblick auf die Betroffenheit europäischer Kunden an die Aufsichtsbehörden für den Datenschutz zu melden. Also man kann so etwas nicht vertuschen, damit macht man sich unter Umständen sogar strafbar.
Und die New Yorker Staatsanwaltschaft hat auch inzwischen ein Ermittlungsverfahren zum Hackerangriff bei Uber eingeleitet. Martin Schallbruch ist der stellvertretende Direktor des Digital Society Instituts in Berlin. Über die Sicherheitspanne bei Uber und die Frage, passieren solche Erpressungen durch Hacker häufiger und dann wird Geld gezahlt und dann hoffentlich alles vergessen.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Jedes Jahr besuchen Millionen Menschen Berlin, ne? Vergangenes Jahr waren es fast 13 Millionen, so viele Touristen. Das ist für die Stadt natürlich ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Aber jetzt hören wir, die Berliner, die sind nicht unbedingt glücklich damit, wer diese Touristen sind, zum Teil. Was sie da in der Stadt so machen. Das steht in einem neuen Tourismuskonzept, das die Berliner Wirtschaftssenatorin Ramona Popp vorgestellt hat. Caro Bredendieck aus unserem Team. Was soll sich ändern in Berlin?
Berlin will weniger Partygäste, also die von der Junggesellenabschiedssorte. Mhm. Die Wirtschaftssenatorin will zum Beispiel diese Bierbikes verbieten und eben auch Tourismuskampagnen eher darauf ausrichten, dass sie Leute anlocken, die in Berlin Kultur machen wollen oder zu Kongressen gehen. Und im neuen Tourismusplan steht auch, dass es mehr öffentliche Klos an den Ecken geben soll, an denen eben viel Party gemacht wird. Ja, damit die Anwohner da nicht jeden Morgen über irgendwelche Pfützen im Eingang stiefeln müssen.
Was hat die Wirtschaftssenatorin noch so vor?
Sie möchte, dass nicht mehr alle Touristen nur in der Innenstadt sind oder sagen wir mal maximal bis Prenzlauer Berg kommen, weil es da einfach viel zu voll ist. Deshalb soll das entzerrt werden. Und sie will spezielle Kampagnen machen, damit mehr Leute sich auch mal für die Außenbezirke interessieren, wie zum Beispiel Spandau. Ja, generell will sie nachhaltigeren Tourismus, also zum Beispiel auch die Sightseeing-Busse sollen auf Elektroantrieb umgestellt werden.
Klingt eigentlich ganz gut, aber auch teuer. Mal gucken, wann Berlin diesen Mega-Master-Touri-Plan dann umgesetzt kriegt. Diese Bierbikes haben sie in Köln auch irgendwann verboten, soweit ich weiß. Zumindest gibt es keine mehr und es ist ein besseres Lebensgefühl.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Ein Mittwochabend im Jahr 2017 und Wissenschaftler haben ja bis heute schon einiges über die Erde und das Universum herausgefunden. könnte man meinen, das sehen die Anhänger der Flat-Earth-Bewegung anders. Die Follower des Flat-Earth-Movement sind zum Beispiel davon überzeugt, dass die Erde eben eine Scheibe ist und keine Kugel. Mad Mike Hughes ist ein prominenter Vertreter dieser Bewegung und möchte sich an diesem Samstag tatsächlich mehr als 500 Meter in den Himmel schießen. Pia Rauschenberger aus unserem Deutschlandfunk Nova-Team hat sich mit diesem Mad Mike beschäftigt. Hallo Pia.
Hallo.
Wie soll das denn bitte gehen?
Ja, Mad Mike Hughes hat sich frei nach Daniel Düsentrieb eine dampfbetriebene Rakete gebaut tatsächlich. Und auch nicht zum ersten Mal, das hat er schon mal 2014 gemacht und sich damals nicht ganz 500 Meter, aber fast in die Höhe schießen lassen. Und naja, da musste er danach leider mehrere Wochen lang auf Krücken gehen. Genau, aber das möchte er jetzt wiederholen, hat 20.000 Euro investiert und die Rampe tatsächlich aus einem alten Wohnmobil gebaut.
Warum macht der Mann das?
Also der Mann ist Teil dieser Flacherdlerbewegung und die glauben eben, dass die Erde eine Scheibe ist und vertrauen diesen ganzen Fotos, die wir kennen, so von der Erde als Kugel nicht und möchten lieber selber mal nachsehen. Und dafür lässt er sich eben ins All schießen oder eben noch nicht ganz ins All. Und die Sache ist ja auch die mit den Leuten, die an so Verschwörungstheorien glauben, dass es da oft nicht bei einer Verschwörungstheorie bleibt, sondern ich habe mal nach Interviews von ihm geguckt und da bin ich auf ein Interview mit The Daily Plane gestoßen und in dem deutet er unter anderem auch an, dass er glaubt, dass Barack Obama etwas mit dem 11. September zu tun hat.
7 years after 9/11, people in this country voted for a person with a Muslim name, Barack Hussein Obama. Now you figure that one out.
Yeah, well, I think most people who are in a flat earth are so aware. It's interesting to me how the media wants to characterize people who question the globe as uneducated. But I find my chat room, it becomes a think tank because these people are cutting edge. They've seen through all the deceptions and they're actually thinking for themselves and they recognize how much of what we're told is nothing more than a movie.
Ja, der Interviewer ist eben auch Teil der Bewegung und der sagte auch nochmal, dass er eben auch glaubt, dass sie von der Regierung und von den Medien belogen werden und dass die Medien die Bewegung immer als ungebildet darstellen, aber dass sie ihr Wissen eben selbst viel lieber aus Chatrooms beziehen, weil sie glauben, dass da die Leute unterwegs sind, die sich eben wirklich Gedanken machen.
Die Leute leben im Jetzt. Ja, wie kommen die denn darauf, dass die Erde eine Scheibe ist, bitte?
Ja, dieser Mythos ist schon relativ alt und seit 2009 hat er nochmal so richtig Fahrt aufgenommen. Und ein unschlagbarer Beweis in Augen der Menschen dieser Bewegung ist eben, dass das Wasser flach ist und dass man das eigentlich, sie sagen, wenn man eine riesige Wasserwaage hätte, dann könnte man eben auch beweisen, dass die Meere flach sind. Und sie sagen auch, wenn es eine Erdumdrehung gibt, dann müsste man das ja merken, dann würde man ja rausgeschleudert werden und das merkt man eben nicht. Aber was ganz interessant ist, dass es auch innerhalb der Bewegung eben nicht ganz unumstritten ist, ob die Erde jetzt flach ist oder ein Kegel oder eine Pyramide. Aber die Mehrheit der Bewegung glaubt eben schon, dass sie flach ist.
Wenn sie denn flach wäre, was ist denn dann auf der anderen Seite und dreht sie sich trotzdem um die Sonne und was passiert deren Ansicht nach, wenn man über den Rand tritt? Wo fällt man hin?
Ja, das sind alles so Fragen, die sind nicht so leicht zu beantworten, auch für die Mitglieder der Bewegung nicht, aber eine Idee ist oft, dass die sagen, ja, wenn man an den Rand kommen würde, was aber sehr schwer ist, weil da sind eisige Winde und man schafft das eigentlich gar nicht, aber da ist eben so ein arktischer Gürtel und es hat aber bisher noch niemand geschafft. Und ein prominenter Vertreter ist eben auch der Rapper B.O.B. und seit September sammelt er sogar Spenden, um auch wieder Satelliten loszuschicken und Fotos zu machen. Und der sagt in einem Interviewsender mit dem Radiosender Hot 97, dass er sich selbst gar nicht so sicher ist, ob es wirklich diese Kante gibt.
So, I've never been to the edge or if there's even an edge.
Well, then that's why it's a globe, because there's no edge.
Well, I can't find any evidence. I mean, you know, it's been like, I guess, a year since it came out. And since then, I haven't found any evidence that it's a globe.
Also in dem Gespräch kommt eben raus, dass B.O.B. sich selbst gar nicht sicher ist, ob die Erde wirklich flach ist. Aber er traut eben nur seiner eigenen Recherche. Und er sagt, seit einem Jahr beschäftigt er sich mit dem Thema und konnte eben bis jetzt auch nicht herausfinden, dass die Erde rund ist.
Und bei diesem Gespräch ist auch rausgekommen, dass B.O.B. gerne mal einen durchzieht. Der war doch definitiv bekifft, oder? Dankeschön. Pia Rauschenberger über die Flat-Earth-Bewegung. Am Samstag startet Mad Mike Hughes 500 Meter in den Himmel. Vielleicht überlebt das.
Danach, ich hoffe
es. Hat er den Beweis, dass wir auf einer Kugel leben.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Die Frage in Deutschland ist ja, kann es doch noch eine Koalition geben oder gibt es eine Minderheitsregierung oder Neuwahlen? Die Mehrheit der Deutschen ist laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA für Neuwahlen. Fast 50% wollen demnach Neuwahlen, 20% wollen eine Minderheitsregierung. Möglicherweise würde die aber in Deutschland sehr gut funktionieren. Das schreibt ein Politikwissenschaftler der britischen Uni Essex auf dem Portal The Conversation. Er meint, es gibt bestimmte Voraussetzungen, die Minderheitsregierungen stabil mache und dass die in Deutschland erfüllt sind. Der Wissenschaftler schreibt, eine Minderheitsregierung wäre stabil, weil die Union immer den Ton angeben würde. Und sie hätte den Vorteil, dass die anderen Parteien wie SPD, Grüne oder FDP ihren Wählern stärker zeigen könnten, für was sie stehen. Die könnten dann immer so stimmen, wie sie es für richtig halten. Der Politikwissenschaftler schreibt auch, dass die AfD und die Linke, also quasi der politische Rand des Parlaments, nicht für eine Mehrheit gebraucht würde. Wer Schnaps trinkt, fühlt sich zwar sexy, aber gleichzeitig auch unruhig und eher aggressiv. Die Zeit berichtet über eine Studie, bei der auch Zeitleser mitgemacht haben. Forscher aus Großbritannien haben die Daten von insgesamt fast 30.000 Menschen aus mehr als 20 Ländern ausgewertet. Sie waren zwischen 18 und 34 Jahre alt. Die Befragten sollten angeben, wie sie sich fühlen, wenn sie Cocktails und Schnaps oder Wein und Bier trinken. Bei Schnaps und Co. fühlen sich viele attraktiver und selbstbewusster, allerdings auch eher schlecht. Vielleicht, weil sie am Ende zu viel Alkohol getrunken haben. Bier und Wein fanden die meisten Befragten dagegen entspannend. Die Zeit schreibt, dass es möglicherweise an der Werbung liegt, wie welche Art von Alkohol bewertet wird. Alkoholprävention dürfe deswegen nicht nur pauschal vor Alkohol warnen, sondern müsse über Schnaps und Bier und Wein unterschiedlich aufklären. Pendeln nervt und ist schlecht für die Gesundheit. Eine Studie der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin in Dortmund hat den aktuellen Forschungsstand dazu zusammengefasst. Pendler haben demnach ein höheres Risiko für Herzprobleme, Kopfschmerzen, Nervosität und Schlafstörungen. Die Forscher kommen zu dem Ergebnis, die Pendelzeiten werden immer länger und je besser die Infrastruktur, desto mehr Menschen pendeln auch. Früher sei es unmöglich gewesen, eine Strecke zwischen Hamburg und München mal ebenso zurückzulegen, heute machen das manche jedes Wochenende. Die Forscher sagen, in Zeiten, in denen Videokonferenzen kein Problem seien, könne man erwarten, dass weniger gependelt wird. Das sei aber nicht der Fall.
Deutschlandfunk Nova.
Wladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan und Hassan Rouhani, die drei Staatschefs aus Russland, der Türkei und dem Iran, treffen sich zu einem Gipfel in Sotschi. Und Thema des Treffens, die Lage in Syrien. Putin hat gesagt, dass er eine Chance sieht, den Bürgerkrieg in Syrien zu beenden. Anne Almeling ist unsere Korrespondentin in Beirut. Anne, wie realistisch ist denn Putins Aussage, dass der Bürgerkrieg in Syrien jetzt tatsächlich bald vorbei sein könnte?
Zumindest kann man sagen, dass ja die Dschihadisten, also vor allem der Islamische Staat oder der sogenannte Islamische Staat, weitgehend bekämpft zu sein scheint. Das heißt, viele Kämpfe sind jetzt wieder zurückgegangen und das deutet darauf hin, dass vor allem einer die Oberhand gewinnt und das ist Assad. Das heißt, eine gewisse Realität schwingt damit, wenn es darum geht, den Krieg als beendet zu erklären. Allerdings sind viele Konflikte ja überhaupt noch nicht gelöst. Und viele Beobachter sehen darin auch einen Vorstoß Russlands in dieser Aussage, sich rauszuziehen aus diesem Konflikt, in den Russland ja durchaus involviert ist.
Aber wenn es jetzt tatsächlich so wäre, dass der Krieg vorbei ist, da klingt bei dir schon raus, dann ist Assad derjenige, der das ganze Land wieder regiert.
Das ist eben die große Frage. Das ist ja das, was die Oppositionsgruppen immer wieder verhindern wollten, immer wieder sich darum bemüht haben, dass dieses Szenario verhindert wird. Tatsächlich ist aber Assad im Moment der Einzige, der das Land, wenn überhaupt, unter Kontrolle hält. Das heißt, er bleibt ein wichtiger Player und es scheint heutzutage viel wahrscheinlicher zu sein, dass er an der Macht bleibt, als das möglicherweise vor 2 Jahren noch der Fall war, weil eben die Opposition noch viel geschwächter ist, als sie das eben ja vor einer Weile noch war.
Du hast gerade gesagt, Russland, Putin will sich da so langsam rausziehen, aber Putin hat auch einen politischen Prozess gefordert, um die Lage in Syrien zu entspannen. Was heißt das? Wie stellt er sich das vor?
Das stellt er sich sicherlich eben auch so vor, sich selber und sein eigenes militärisches Eingreifen zurückzufahren. Zumindest sehen das viele Beobachter so, dass er kein Interesse mehr hat, sich weiterhin so stark militärisch zu engagieren, sich da langsam rauszuziehen. Und dann liegt die Forderung nach einem politischen Prozess natürlich nahe. Das klingt ja auch immer gut, dass man dort für Frieden sorgt. Aber man muss sich eben vorstellen, Syrien ist ein Land, in dem es viele, viele unterschiedliche Gruppen, unterschiedliche Religionsgruppen und gesellschaftliche Gruppen gibt, die sich so schnell nicht werden einigen können auf eine gemeinsame Regierung, von der sie sich alle vertreten fühlen.
Wie geht's denn momentan der Bevölkerung in dem Land? Gerade von den Vororten von Damaskus ist momentan zu hören, dass es den Menschen sehr schlecht geht und da kaum Hilfe oder keine Hilfe ankommt.
Da hören wir immer wieder unterschiedliche Einschätzungen. Tatsächlich gibt es einige Orte, die abgeschnitten sind von Hilfslieferungen, die abgeschnitten sind ja von Nahrungsmittelzufuhr, wo es den Menschen sehr, sehr schlecht geht. Da Zugang zu finden, ist natürlich sehr schwierig und das kann teilweise auch nicht unabhängig überprüft werden. Auf der anderen Seite hören wir auch Stimmen von Menschen, die, sagen wir, sich befreit fühlen von dem Islamischen Staat und deshalb unter anderem auch wieder froh sind, dass Assad, so sagen sie es zumindest, die Kontrolle übernommen hat, dass eben die Gewaltherrschaft oder die schlimme Herrschaft von dem IS beendet zu sein scheint. Und das, also zumindest in vielen Orten. Und das bedeutet eben, dass es so unterschiedliche Einschätzungen gibt. Wir haben also beides, sowohl Orte, die Zugang zu Nahrungsmitteln, zu allem haben, was man zum Leben braucht, und andere Orte, die weiterhin abgeschnitten sind von der Versorgung.
Russland, Türkei, Iran. Warum treffen sich gerade diese drei Länder zu dem Gipfel? Was ist mit den USA, mit europäischen Ländern? Warum kommt da keiner dazu?
Nun ja, weil Russland, Iran und die Türkei erstmal als erstmal an einem Strang ziehen sozusagen. Denn alle drei haben ein gewisses Interesse daran, Assad weiterhin zu unterstützen. Russland will seinen Einfluss im Nahen Osten ausdehnen und da bietet Syrien praktisch das beste Einfallstor, weil dort der Einfluss schon relativ deutlich ist und weil Russland Assad immer wieder unterstützt hat. Auch der Iran gilt traditionell als Verbündeter von Assad und seiner Regierung. Und die Türkei hat auch ein Interesse daran, dass Assad weiterhin die Kontrolle behält, weil die Türkei natürlich fürchtet, dass die Kurden stark werden in Syrien und ihr eigenes Ding machen. Und um das zu verhindern, stellen sie sich eben in eine Reihe der Assad-Unterstützer.
Dreiergipfel in Sotschi. Wladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan und Hassan Rouhani treffen sich, um über Syrien zu sprechen. Anne Almeling war das aus Beirut mit den Infos.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Es war das Gesprächsthema heute, auch hier in der Redaktion von Deutschlandfunk Nova. Aktivisten vom Zentrum für politische Schönheit haben ein Grundstück in einem kleinen Dorf in Thüringen gemietet. Da wohnt der AfD-Politiker Björn Höcke in diesem Dorf und die Aktivisten haben sich neben Höckes Haus einquartiert. Haben ihn monatelang beobachtet und heute haben sie 24 Betonstelen aufgebaut, also eine kleine Version des Berliner Holocaust-Mahnmals. Hintergrund der ganzen Geschichte ist ja Höckes mittlerweile berühmt-berüchtigte Rede im Januar, wo er das Berliner Original als Mahnmal der Schande bezeichnet hat. Und Cesi Leonard vom Zentrum für politische Schönheit sagt dazu:
Dieses Denkmal setzt ein Zeichen ganz klar gegen Faschismus, gegen Rechtsextremismus in Deutschland. Wir wollen damit zum Ausdruck bringen, dass wir uns als Zivilgesellschaft und auch als Künstler aktiv zur Wehr setzen gegen Menschen, die den Holocaust nicht anerkennen, Menschen, die die Aufarbeitung unserer Geschichte und unserer Schuld als Schande bezeichnen. Und mit diesem Mahnmal setzen wir ein aktives Zeichen dagegen.
Caro Bredendieck aus dem Deutschlandfunk Nova Team, wie kommt die Aktion an?
Also viele Leute feiern die schon ab. Also die Crowdfunding-Seite für die Grundstücksmiete ist heute auch quasi explodiert. Und übrigens auch die Macherin vom Berliner Holocaust-Mahnmal fand die Aktion gut. Aber viele sehen das auch kritisch, aus ganz unterschiedlichen Gründen allerdings. Einmal sagen viele, die Aktion macht das Schicksal von Millionen Juden lächerlich, das geht gar nicht. Dann haben auch einige gesagt, was soll das jetzt, dass sie eben immer noch diese Rede anhängt.
Wir hören da noch mal ganz kurz rein.
Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat.
Er hatte damals ja nach dem Riesenaufschrei gesagt, was habt ihr denn mit Schande, meinte ich doch den Holocaust. Gut, das wiederum haben dann viele Leute wieder bezweifelt. Aber und heute gab es aber viele, die fanden das mit dem privaten Mahnmal für Höcke, der Teil ist geil, aber dass er ihn monatelang beobachtet hat, das geht zu weit.
Hat Höcke selbst sich dazu geäußert zu dem Ganzen?
Nee, aber die AfD Thüringen, die sagen, das ist ein krasser Einschnitt in die Privatsphäre seiner Familie und sowas darf in einem Rechtsstaat nicht passieren.
Das Zentrum für politische Schönheit hat ein kleines Holocaust-Mahnmal auf das Grundstück neben AfD-Politiker Höcke gebaut. Und ich musste ganz kurz nochmal nachdenken, ob er Björn oder Bernd heißt. Deswegen habe ich kurz gezögert.
Ich glaube Björn.
Björn. Vielleicht heißt er einfach Björn.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Storytelling Radio, das ganz besonders berührt. Das ist die Deutschlandfunk Nova 100. Die gibt es bei uns am Sonntagabend. Gibt es aber auch als Podcast, unter anderem bei iTunes und Spotify. Und am vergangenen Sonntag, da habt ihr bei uns Paula gehört. 33 Jahre alt, kein Kontakt mehr zu den Eltern. Die haben sich oft gestritten, sehr lautstark. Und der Vater ist auch mal handgreiflich geworden. Und irgendwann hat Paula dann gesagt, es reicht, ich will mit den beiden nichts mehr zu tun haben. Und sie hat nichts mehr mit ihnen zu tun. Deutschlandfunk Nova-Hörer Holger Leutloff hat sich dann bei Facebook bei uns gemeldet, hat zu dieser Story geschrieben, also wir haben hier im Haus auch Eltern, die sich gnadenlos anbrüllen, auch dann, wenn die Kinder dabei sind. Und Odette Atari hat dann geantwortet, schau nicht weg, bitte, Holger. Und Holger dann so, es ist schwierig, man kann sich nicht ohne weiteres einmischen. Ich würde das machen, wenn Gewalt oder Schläge im Spiel wären. Und Björn King schreibt daraufhin, ich weiß selber, wie schwierig es ist, sich in solche Geschichten einzumischen, würde ich aber immerhin über das Jugendamt oder Ähnliches gehen. Das wäre sein Tipp. Und wir waren uns hier wirklich unsicher, was der richtige Weg ist. Deswegen haben wir mit Renate Blum-Maurice vom Kinderschutzzentrum Köln telefoniert und ich habe sie gefragt, also was kann ich denn tun, wenn ich mitbekomme, dass Nachbarn immer wieder laut miteinander streiten und auch ihrem Kind sehr krasse Beleidigungen an den Kopf werfen?
Zunächst mal ist es sicher sinnvoll zu versuchen, mit den Betroffenen selbst in Kontakt zu kommen. Das hängt natürlich davon ab, wie gut man sich auch kennt als Nachbarn, ob es vielleicht andere im Haus gibt, die die Nachbarn noch besser kennen. Jedenfalls ist es erstmal sinnvoll zu schauen, wie kann ich denn direkt auf die Betroffenen zugehen und mit ihnen darüber sprechen, unter Umständen Hilfe anbieten, Entlastung anbieten. Also zum Beispiel, ne, wenn es sich um Eltern von kleinen Kindern handelt und das Kind schreit viel, dann auch mal anzubieten, ob man mal übernehmen kann oder mal einen Tee vorbeibringen kann oder so. Wenn es möglich ist, in Kontakt zu kommen und vielleicht auch über schwierige Dinge zu sprechen, dann kann es leichter sein, auch Hilfe zu empfehlen, mit den Eltern zu überlegen, was können sie tun, damit es besser wird. Und dann haben auch Beratungsstellen wie wir oder andere bessere Möglichkeiten, vielleicht auch in einen guten Kontakt mit Eltern zu kommen.
Jetzt ist es so, also ich glaube, Hilfe anbieten ist für mich jetzt kein Problem, wenn ich merke, da könnte ich irgendwie helfen, da ist es vielleicht auch eine Stresssituation bei den Eltern, bei denen, wenn ich sie kenne, dass ich dann sage, ich kann vielleicht auch aushelfen oder kann ich vielleicht das Kind heute Nachmittag mal nehmen und dann holt ihr es wieder ab. Allerdings, wenn ich die nicht kenne und das ist dann oft auch so eine aggressive Situation oder so eine aggressive Stimmung. Ich glaube, selbst ich als 1,90 Meter Mann traue mich in solche Situationen oft nicht rein.
Ja, das ist natürlich eine Schwierigkeit und viele machen ja dann auch die Erfahrung, dass wenn sie was sagen, dass die Familie sich dann solidarisiert und sagt, misch dich nicht ein oder lass uns in Ruhe. Nehmen wir mal an, sie würden bei der Nummer gegen Kummer anrufen oder bei einer Beratungsstelle und sagen erstmal, ich möchte, das und das ist das, was ich beobachte, ich möchte erstmal überlegen, was zu tun ist. Diese Möglichkeit besteht, dann kann man noch mal ein bisschen genauer schauen, was nehmen Sie wahr, wie nehmen Sie die Situation des Kindes wahr.
Was ist denn mit dem Kind ansprechen? Also ist es unter Umständen sinnvoll, direkt ein Kind selbst anzusprechen? Ich weiß, dass Kinder sehr solidarisch mit ihren Eltern sind, selbst wenn sie geschlagen und angebrüllt werden.
Ja, also Kinder auf jeden Fall. Bei Jugendlichen ist es dann unter Umständen schon ein bisschen anders. Das heißt, es hat schon auch viel mit dem Alter des Kindes zu tun. Wenn ich ein Kind anspreche, weil ich mir Gedanken oder Sorgen mache, dann sicherlich nicht so, dass ich es frage, was ist denn da bei euch zu Hause los? Weil dann würde ich ja tatsächlich das Kind in die Situation bringen, da unter Umständen was erzählen zu müssen, wovon es weiß oder denkt, dass es das nicht erzählen soll. Ja. Aber überhaupt das Kind anzusprechen, also wenn man Nachbarn ist, guten Tag, wie heißt du, wie geht es dir, in welche Schule gehst du, was machst du gerne? Also schon, wenn ich das Gefühl habe, da ist ein Kind, dem geht es nicht so gut und es ist gut, da aufmerksam zu sein, kann es schon sinnvoll sein, auch zu versuchen, einen Kontakt, erstmal einen freundlichen Kontakt herzustellen und zu schauen, was ich darüber sozusagen ein bisschen mehr über das Kind auch mitbekomme.
Was sind denn die Situationen, in denen ich rechtlich sogar verpflichtet bin, einzugreifen? Also wir haben jetzt gerade die Beispiele gehabt von wegen Beleidigungen oder ich höre Geschrei in der Nachbarwohnung. Ab wann muss ich einschreiten?
Also das ist für Privatpersonen, ist das erstmal sehr offen. Es gibt keine Meldepflicht in Deutschland. Hm. Natürlich gibt es den Straftatbestand von unterlassener Hilfeleistung. Das heißt, wenn ich sehr direkt mit einem Problem in Kontakt komme und sehr direkt sehe, dass da jemand zu Schaden kommt, dann ist jeder Bürger verpflichtet, auch für Hilfe zu sorgen. Wenn Sie gar nicht sicher sind, was da passiert und was genau man tun kann, dann ist es sinnvoll, erstmal einfach eine Beratung zu suchen. Die können Sie finden, entweder zum Beispiel beim bundesweiten Elterntelefon auch oder indem Sie den Kinderschutzbund, die Kinderschutzzentren, Beratungsstellen in Ihrer Stadt anrufen oder indem Sie erstmal mit der Bitte um Beratung beim Jugendamt anrufen.
Renate Blum-Moris vom Kinderschutzzentrum Köln darüber, was wir tun sollten, wenn wir mitbekommen, dass Eltern sich oft anschreien und ihre Kinder dann auch anschreien und zum Teil auch beleidigen. Die Nummer gegen Kummer, die Renate Blum-Moris vorhin erwähnt hat und bei der man sich Hilfe und Beratung auch holen kann, die ist übrigens anonym und kostenlos, auch für die Kinder. Und das ist die 116111, also 116 111. Zum Nachlesen auch nochmal auf nummergegenkummer.de. Und das war die Redaktionskonferenz heute am Mittwochabend.
Ging schnell.
Caro Bredendieck war dabei. Danke. Tschüss.
Tschüss.
Und am Mikrofon Ralf Günther. Bye, bye.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.